Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur.
Das Endziel, kann man tatsächlich sagen, ist ein autoritäres Präsidialsystem, das dann in sich ständestaatlich gegliedert ist.
Das will die neue Rechte. Und Volker Weiß erklärt es genau in seinem Buch »Die autoritäre Revolte«. Wir haben ein Buch über den Verrat der Progressiven in der Sendung. Gemeint ist ein Sinneswandel bei linken politischen Kräften, beschrieben und bedauert von einem der ihren. Wir erfahren einiges über die Widersprüche des Säkularismus und dass er vor allem nichts mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Und wir schauen auf das Alterswerk von James Lovelock, der zwar immer noch die Erde retten will, jetzt aber mit Atomkraft. Und zu Beginn der Sendung schauen wir auf ein historisches Datum. Am 10. Februar 1920 war die erste von zwei Volksabstimmungen in Schleswig über den Grenzverlauf zwischen Deutschland und Dänemark. Vor 100 Jahren stimmten die Menschen in Schleswig darüber ab, ob ihre Heimat zu Deutschland oder zu Dänemark gehören soll. Der Norden entschied sich für Dänemark, der Süden für Deutschland. Diese damals neue Grenze gilt bis heute. Die Gebietsstreitigkeiten dauerten allerdings noch eine Weile an. Die heute als vorbildlich geltende Minderheitenpolitik auf deutscher wie dänischer Seite ließ also noch Jahrzehnte auf sich warten. Über die Volksabstimmung hat der Historiker Jan Schlürmann publiziert. 1920, eine Grenze für den Frieden, heißt sein Buch. Johannes Kulms stellt es vor und er lässt zunächst den Autor zu Wort kommen.
Es gibt zwei Jahreszahlen, glaube ich, die jeder Däne kennt. Das 1864 wird assoziiert mit dem größten Verlust in der Geschichte Dänemarks und 1920, das ist sozusagen der Rückgewinn dieses Verlustes.
Der Historiker Jan Schlürmann ist Redenschreiber des schleswig-holsteinischen Landtagspräsidenten. Die deutsch-dänischen Beziehungen sind dabei immer wieder Thema. Schlürmanns Buch zeichnet zum einen die Monate rund um die Volksabstimmungen 1920 in Deutschland und Dänemark nach. Dieses Votum schuf die heute noch bestehende Grenze und war Ausgangspunkt für eine vorbildhafte Minderheitenpolitik. Zum anderen beschäftigt sich der Text mit dem jahrhundertelangen Weg dorthin.
Der nationale Konflikt, an dem das Herzogtum Schleswig als Einheit buchstäblich zerbrach, füllt gerade einmal 150 Jahre seiner viel längeren Geschichte aus. Über viele Jahrhunderte hinweg lebten und erlebten die Menschen Schleswig als eine gewachsene Einheit, in der die Sprachenvielfalt aus Deutsch, Dänisch und Friesisch kein Grund für Streit und Zwietracht und erst recht nicht für eine nationale Teilung war.
Im Herzogtum Schleswig oder Sønderjylland, wie die Dänen sagen, wurden ab dem 9. Jahrhundert dänische und deutsche Machtansprüche ausbalanciert. Leider ist das erste Kapitel, in dem Schlürmann diese Entwicklungen beschreibt, nicht immer ganz einfach zu verstehen. Das mag am knappen Platz, an manchen abrupten Zeitsprüngen, aber auch an der einen oder anderen fehlenden Karte liegen. Danach wird es deutlich verständlicher und vor allem spannend. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erwachte auch in Dänemark und den deutschen Staaten der Nationalismus. Das Herzogtum Schleswig wurde zum Spielball.
Ja, also natürlich, die nationalen Bewegungen auf beiden Seiten im 19. Jahrhundert hatten enorme Kraft. Und die nationale Idee hat natürlich immer eine exklusive Wirkung, das heißt, sie schließt dann andere aus.
Nach seiner Niederlage im Krieg gegen Preußen und Österreich musste Dänemark 1864 Schleswig, aber auch die benachbarten Herzogtümer Holstein und Lauenburg abtreten. Alle drei Herzogtümer wurden preußisch und die dänischen Schleswiger zur Minderheit. Mehr als 50 Jahre später, mit der sich abzeichnenden Niederlage im Ersten Weltkrieg, erschien plötzlich eine deutsch-dänische Grenzkorrektur möglich. Vor allem Hans-Peter Hansen Nørremølle, kurz H.P. Hansen, erkannte die Chance. Als Abgeordneter der dänischen Minderheit saß er im Deutschen Reichstag. 1918 entwarf Hansen zusammen mit zwei Kollegen eine mögliche neue Grenzlinie. In seinem Tagebuch hielt er fest:
Wir beschlossen, unsere Bestrebungen dahin zu begrenzen, das, was wirklich nach Sprache und Gesinnung dänisch ist, für Dänemark zurückzufordern. Wir zogen auf der Karte eine Grenzlinie von südlich Tondern, hart nördlich von Aventoft, an der Au und dann weiter am Scheidebeck entlang, südlich, um Frösle, zum Bahnhof Padburg. Von dort mit dem Lauf der Au abwärts und mit einem kleinen Bogen an der Kupfermühle in die Flensburger Förde hinein.
Dieser H.P. Hansens, das war auch ein ganz toller politischer Stratege. Der kannte eben auch deutsche Abgeordnete. Er wusste auch, wen er ansprechen sollte und er wusste auch, wie er das Thema vorbringen sollte. Und der Zeitpunkt war enorm günstig.
Bei den Friedensverhandlungen in Versailles wurde auch die Nordschleswig-Frage verhandelt. Doch Deutschland blieb dabei außen vor. Zwei Volksabstimmungen in zwei unterschiedlichen Zonen wurden beschlossen. Der Wahlkampf verlief hitzig, aber nach Jan Schlürmanns Einschätzung dennoch fair. Bei der ersten Abstimmung am 10. Februar 1920 kam es so, wie viele erwartet hatten. 3/4 der stimmberechtigten Nordschleswiger wünschten eine Vereinigung mit Dänemark. Da das Referendum en bloc organisiert wurde, fielen selbst Dörfer darunter, die mehrheitlich für Deutschland gestimmt hatten. Bei der zweiten Abstimmung am 14. März kam es anders. In Südschleswig, inklusive Flensburg, der wichtigsten Stadt der Region, votierten fast 80% für einen Verbleib bei Deutschland. Ab Sommer 1920 galt die neue Grenze. Und sie blieb unverändert. Bis heute. Auch während der NS-Zeit hatte Deutschland zwar Dänemark besetzt, aber den Grenzverlauf nicht angetastet. Doch erst die Bonn-Kopenhagener Erklärungen beruhigten 1955 die Forderungen nach einer Grenzrevision und schafften die Grundlage für eine gut funktionierende Minderheitenpolitik. Das Jahr 1955 war der wohl wichtigste Wendepunkt in der Geschichte Schleswigs seit 1864, schreibt Jan Schlürmann zum Ende seines Buches. Auf die Versöhnung und die Bedeutung der Grenze heute geht der Autor leider nur noch sehr knapp ein. Trotzdem bietet Schlürmanns klar verständlich geschriebenes Buch insgesamt einen tollen Einblick in ein spannendes Kapitel europäischer Geschichte. Gerade im Jahr der Feierlichkeiten verdient es viel Beachtung.
Johannes Kulms war das über Jan Schlürmanns Buch 1920, eine Grenze für den Frieden. Die Volksabstimmungen zwischen Deutschland und Dänemark. Im Wachholz Verlag erschienen, die 160 Seiten kosten 18 Euro. Die gelebte Trennung von Staat und Kirche bedeutet nicht, dass damit die katholische Abwertung der Frau beendet ist. Das macht die Historikerin Joan Wallach Scott am Beispiel Frankreich deutlich. Säkularismus habe nichts mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun. Joan Wallach Scott forscht und publiziert seit langem auf dem Gebiet Gender Studies. Ihr Fazit: Wer Säkularismus und Geschlechtergerechtigkeit in einem Atemzug nenne, gehe dem aktuellen Säkularismusdiskurs auf den Leim. Der nämlich ignoriere die Fehler der Vergangenheit und übertrage diese einfach auf die Auseinandersetzung mit dem Islam. Jürgen König zeichnet die Argumentation nach.
Ihrem Lebensthema Gender bleibt Joan Wallach Scott auch in diesem Buch treu. Ein Essay von knapp 50 Seiten, in der Übersetzung von Karin Wördemann, für einen wissenschaftlichen Text bemerkenswert gut lesbar. Auch wer mit den heftigen französischen Säkularismusdiskussionen der letzten Jahre nicht vertraut ist, findet Gefallen an der Schärfe, mit der die 78-jährige US-amerikanische Historikerin die Debatte zusammenfasst, analysiert und zuspitzt. Auslöser ihres Essays waren die in Frankreich in den letzten Jahren verabschiedeten Gesetze zum Verbot muslimischer Kopftücher und Schleier. 2004 wurden sie an öffentlichen Schulen untersagt, seit 2010 ist jede Form der Verhüllung im öffentlichen Raum verboten. Joan Wallach Scott kritisiert die Gesetze ebenso wie die vorangegangenen Debatten.
Anders als der Säkularismusdiskurs im 19. Jahrhundert bestimmt sich der neuere Diskurs fast gänzlich durch den Gegensatz zum Islam und macht die Geschlechtergleichheit zu einer seiner zentralen Forderungen. Der Islam, heißt es, sei gleichbedeutend mit der Unterdrückung von Frauen, während der Säkularismus die Gleichheit zwischen Männern und Frauen garantiere. Manche behaupten sogar, die Geschlechtergleichheit sei ein originärer Wert säkularer Nationalstaaten. Meine Arbeit stellt diese Verbindung in Frage.
Die Geschlechterungleichheit sei für die Säkularisierung westlicher Nationalstaaten grundlegend gewesen, so Scotts zentrale These. In einem historischen Abriss erinnert sie an Vertreter der Aufklärung, die im 18. Jahrhundert die Autorität der katholischen Kirche durch Werte der Wissenschaft und der Vernunft einschränken wollten. Dabei seien manche Unterscheidungen elementar geworden, die Abgrenzungen von Politik und Religion, öffentlich und privat, politisch und häuslich, von Vernunft und Affekt, Männern und Frauen.
Der Säkularismus akzeptierte die Freiheit des privaten religiösen Gewissens so lange, wie dieses privat blieb. Er definierte auch die Familie mit der Frau im Mittelpunkt als eine private Institution. Die Privatisierung der Religion und des Bereichs der Frauen führte im Frankreich des 18. und 19. Jahrhunderts zur Gleichsetzung von Frauen und Religion. Es war die Revolution von 1789, die diese Verknüpfung von Frauen mit Religion im politischen Diskurs der Republikaner verankerte.
Im Feudalismus seien Frauen gesellschaftlich wie politisch sehr viel präsenter gewesen. Erst die Republik, so Joan Wallach Scott, habe die Frauen gänzlich in den Bereich des Häuslichen verbannt, habe ihnen jede politische Betätigung schwer, wenn nicht unmöglich gemacht. Mit Blick auf den französischen Kolonialismus, insbesondere in Nordafrika, schlägt Scott die Brücke zur aktuellen Säkularismusdiskussion.
Die Asymmetrie im Geschlechterverhältnis wurde im 19. Jahrhundert und wird heute noch durch einen Vergleich mit vorwiegend arabisch-muslimischen Bevölkerungen normalisiert, von denen es hieß, sie seien wild und unzivilisiert. Es gibt eine lange Tradition, die mit französischen Frauen Handlungsfähigkeit verbindet, auch wenn diese Handlungsfähigkeit dazu führt, ihren Willen freiwillig zu opfern und die den Mangel an solcher Handlungsfähigkeit mit muslimischen Frauen in Verbindung bringt.
Genau da setzt die Kritik Scotts an. Der alte Säkularismus habe letztlich nur dazu gedient, die Frauen zu unterdrücken. Der neue Säkularismus verfolge im Grunde das Ziel, nun der muslimischen Frau ebenfalls jede Eigenständigkeit abzusprechen. Dass eine Muslima aus freiem Willen und mit guten Gründen den Schleier trage, sei im republikanischen Diskurs schlicht nicht vorgesehen.
Ein Lehrsatz des Säkularismus in Vergangenheit und Gegenwart besagt, dass freie Entscheidung und Religion einen Widerspruch bilden.
Dass Schleier und Niqab tragende Frauen vom Verfassungsrat während der Beratungen zum Verhüllungsverbot nicht ein einziges Mal angehört wurden, empört Joan Wallach Scott, ebenso wie die ihrer Ansicht nach auch bei Soziologen und Politikern vorherrschende Auffassung, wonach verschleierte Frauen stets als mutmaßliche Opfer ihrer Väter, Ehemänner, Brüder oder allgemein ihrer Religion anzusehen sind, aus der man sie befreien müsse. Kaum jemand, so Scott, würde sich für die Lebens- und Glaubensrealitäten muslimischer Frauen interessieren, stattdessen werde unablässig auf die historischen Bilder und Werte der Republik verwiesen. Mit dem strategischen Einsatz der neuen Laïcité werde den Muslimen die Anerkennung als Vollmitglieder der französischen Nation verweigert.
Wie es eine Abgeordnete der Sozialistischen Partei 2010 in der Nationalversammlung ausdrückte: Wenn es ein Bild gibt, das einem einfällt, um die Kluft zu veranschaulichen, die das Tragen eines Niqab von der Republik trennt, dann ist es die Nationalfigur der Marianne. Die Frau, die eine Jakobinermütze trägt, die sich mit stolzem Gesichtsausdruck, hochgetragenen Schultern, freiliegendem Busen bewegt. Diese Frau entblößt sich, zeigt sich selbst. Der Gegensatz besteht zwischen der stolzen französischen Frau, die ihr Schicksal gewählt hat, ersichtlich an ihrer entblößten Brust, und der unterwürfigen Muslimin, die in Scham verhüllt ist.
Die Heftigkeit der Debatte findet Joan Wallach Scott verräterisch.
Die Einwände der Kommentatoren haben etwas mit dem zu tun, was man das politische Unbewusste des französischen Republikanismus nennen könnte. Dieses Unbewusste gründet in einem nicht eingestandenen, aber dauerhaft vorhandenen Widerspruch zwischen politischer Gleichheit und dem Geschlechterunterschied im französischen Republikanismus. Der Widerspruch ist seit 1789 offensichtlich, und er verschwand auch nicht, als die Frauen im Jahr 1944 das Wahlrecht bekamen.
Man liest das Buch mit wachsendem Interesse. Die Gedankengänge und Schlussfolgerungen sind originell, bieten reichlich Gesprächsstoff auch für deutsche Kopftuchdiskussionen. Ein entscheidender Einwand gegen das Buch ist dieser. Joan Wallach Scott geht es erklärtermaßen nur darum, dass
die starken Einwände gegen den Schleier weder als eine einfache und logische Antwort auf den Terrorismus noch als eine prinzipientreue Befürwortung der Geschlechtergleichheit verstanden werden dürfen. Es handelt sich stattdessen um ein Verfahren, die vorhandenen und fortbestehenden Ungleichheiten in der französischen Gesellschaft zu leugnen.
Die patriarchalen Aspekte muslimischer Praktiken will Joan Wallach Scott zwar nicht leugnen, doch geht sie mit keinem Wort weiter darauf ein. Und das ist bedauerlich, denn so beschleicht den Leser immer wieder das Gefühl, dass hier ein gewichtiger Teil jener Lebens- und Glaubensrealität muslimischer Frauen ausgeklammert wird, was angesichts der Tatsache, dass Salafisten in manchen französischen Vorstädten schon die Kontrolle übernommen haben, am Ende dann doch unzulässig wirkt.
Meint Jürgen König nach der Lektüre von Joan Wallach Scott, Der neue und der alte französische Säkularismus. Im Wallstein Verlag erschienen in der Reihe Historische Geisteswissenschaften, Frankfurter Vorträge, Band 10, Umfang 60 Seiten, Preis 9,90 Euro. In der Parteienlandschaft ist in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung geraten. Und das nicht nur in Deutschland oder Europa. Aber vor allem auf Europa bezogen macht Alejo Shapire das aus. Und zwar für die linken Parteien. Der argentinische Journalist lebt seit langem in Frankreich. Und seine Beobachtungen beziehen sich deshalb vor allem auf die Veränderungen dort. La Traición Progresista, der Verrat der Progressiven, heißt sein Buch, das bisher nur auf Spanisch erhältlich ist und dennoch viel Beachtung gefunden hat. Der Verrat, den sieht Shapire bei einem Teil der politischen Linken. Er nennt diesen Teil des linksprogressiven Lagers reaktionär und wirft ihm vor, Zensur zu rechtfertigen und die Meinungsfreiheit mit Füßen zu treten. Und Shapire verurteilt eine seiner Ansicht nach unkritische Nähe dieser Linken zu islamistischen Regierungen und Organisationen.
Die Linke, die gestern für die Meinungsfreiheit in der westlichen Welt kämpfte, rechtfertigt heute Zensur, damit bloß keiner beleidigt wird. Die Linke, die sich gestern mit der Kirche anlegte, verbündet sich heute mit religiösem Obskurantismus.
Wie ein roter Faden zieht sich durch Alejo Shapires Buch seine Überzeugung, ein Teil der Linken habe sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gewandelt. Von einer laizistischen politischen Kraft, die sich für Freiheiten und gegen soziale Ungleichheit einsetzte, zu einer von Political Correctness besessenen Bewegung, die in dem Bestreben, die Diskriminierung von Minderheiten zu verhindern, intolerant geworden sei und freie Meinungsäußerung zensiere.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat einen großen Teil des Progressismus dazu gebracht, sich nicht mehr als Vorkämpferin der Arbeiterklasse, sondern als Verteidigerin der Minderheiten zu definieren.
Alejo Chapede macht dabei eklatante Widersprüche aus, denn die Neue Linke habe vor allem der Islamfeindlichkeit in den westlichen Demokratien den Kampf angesagt. Aber im Zuge ihres Kampfs gegen die Islamophobie seien diese Progressiven in die Nähe theokratischer Regime und islamistischer Gruppen gerückt, die selbst gesellschaftliche Gruppen wie Frauen oder Homosexuelle diskriminierten. Chapede nennt Beispiele, etwa die Fernsehsendungen des ultralinken spanischen Politikers Pablo Iglesias im staatlichen iranischen Sender Hispan TV. Oder die Sympathie namhafter Linksprogressiver, zum Beispiel des britischen Labour-Politikers Jeremy Corbyn, für Hamas und Hisbollah, Gruppen, die gerade Homosexuelle brutal verfolgten. Ein zentrales Thema in La Traición Progresista ist der in vielen europäischen Ländern wachsende Antisemitismus, den ein Teil der Linken nicht als solchen benenne und verurteile und dies, so Chapede, aus falscher Rücksichtnahme auf Täter mit islamistischem Hintergrund.
Die linksprogressiven Medien stufen Angriffe auf Juden nur als antisemitisch ein, wenn sie von jemandem verübt wurden, der Hitlers Mein Kampf auswendig kennt oder zu Hause Nazi-Objekte aufbewahrt. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Täter in diesen Medien als Opfer historischer Diskriminierung dargestellt, die sich für die Unterdrückung ihrer Glaubensgenossen in Palästina rächen.
Wie an dieser Stelle urteilt Alejo Chapede oft pauschal oder argumentiert unscharf. Dennoch trifft er wunde Punkte, denn er nennt Beispiele. Aus Frankreich kann er diverse Straftaten anführen, bei denen der antisemitische Hintergrund verschwiegen oder verharmlost wurde. Chapede lebt und arbeitet dort als Journalist und hat in den vergangenen Jahren Phänomene wie den Erfolg des antisemitischen Komikers Dieudonné auch bei jungen Linken oder den Exodus französischer Juden nach Israel beobachtet. Scharf kritisiert Chapede auch die linke Kampagne BDS, Abkürzung für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel wegen des Vorgehens dieses Staates im Konflikt mit den Palästinensern.
Der Progressive liebt den Juden, aber den Juden von vor 1945. Kaum haben die Überlebenden Auschwitz verlassen, wird es für den Progressiven, Zitat, komplizierter.
Schreibt Alejo Chapede provokant, er überzeichnet bewusst. Und auch wenn das nicht immer überzeugt, wird sein Anliegen umso deutlicher. Generell dominiere heute in vielen westlichen Staaten ein politisch korrekter Einheitsdiskurs ohne Platz für unbequeme Themen und Kontroversen, kritisiert der Buchautor. Das mag klingen wie ein Satz von Thilo Sarrazin, ist aber nicht in dieser Kategorie zu verorten. Denn Chapede vermisst den Dissens, er will ihn eben nicht mit Totschlagargumenten erstickt wissen, wie es Absicht der Rechtspopulisten ist. Und so ärgert es ihn, dass der, Zitat, Verrat der Linken eben jenen in die Hände gespielt habe.
Eine der Folgen der Informationsblase, in der alles unerwähnt bleibt, was angeblich Wasser auf die Mühlen der Rechten ist, ist ja gerade, dass ultrarechte Politiker dadurch freie Bahn haben, um bestimmte Ereignisse zu instrumentalisieren und den Wählern ihre eigene Darstellung der Wirklichkeit aufzutischen.
Besonders bedauert Alejo Chapede, dass an westlichen Universitäten kontroverse Debatten immer schwieriger würden, ja, dass Redner zum Teil ausgeladen würden, weil ihre Meinung nicht mit progressiven Positionen übereinstimme, bei Themen wie Frauenrechten, Genderpolitik, Rassismus oder Dekolonisierung. Nicht immer kann der Leser nachvollziehen, ob Chapedes Sicht der Dinge in jedem Fall mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Seine Beispiele aber wirken plausibel. Mit Befremden sieht der Autor etwa die vor allem an britischen und US-amerikanischen Hochschulen von Studierenden geschaffenen Safe Spaces, Schutzräume, in denen nicht diskriminiert werden darf, aber eben auch nicht frei diskutiert.
Moralpatrouillen des öffentlichen Diskurses, Krieger der sozialen Gerechtigkeit, identifizieren jene, die gegen politische Korrektheit verstoßen. Es herrscht Intoleranz gegenüber Widerspruch, der als lebensbedrohlich wahrgenommen wird.
Alejo Chapede hat Schaum vor dem Mund, das tut seiner Sache nicht immer gut. Für den Leser ist zudem irritierend, dass sich ja hauptsächlich die Rechte an der politischen Korrektheit abarbeitet. Man ist geneigt, auch den Autor in diesem Lager zu vermuten. Aber Chapedes vernichtende, teils undifferenzierte Kritik ist wohl eher die des enttäuschten, sich verraten fühlenden Abtrünnigen der Linken. Zu den Stärken des Buchs gehört die Vielzahl handfester Beispiele, mit denen der Argentinier seine Thesen über den antiliberalen, intoleranten Charakter und die Doppelmoral der neuen Linken untermauert.
Victoria Eglau rezensierte Alejo Shapire, La Traición Progresista, Der Verrat der Progressiven, nur auf Spanisch und als E-Book erhältlich, Verlag Ethasa, 140 Seiten, 4 Euro. Thüringen, ein Bundesland, ein Stichwort vielmehr in diesen Tagen, das dafür steht, wie weit die neue Rechte mit ihren Strategien schon gekommen ist. Einer der besten Kenner dieser Szene ist der Historiker und Publizist Volker Weiß. Und da wir bei Androck immer bemüht sind, Ihnen mit unserer Buchauswahl eine Handreichung zu liefern, um aktuelle wie auch historische Entwicklungen vielleicht besser zu verstehen und einordnen zu können, möchten wir Ihnen heute noch einmal Volker Weiß' Buch »Die autoritäre Revolte« näher bringen. »Die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes« lautet der Untertitel. Darin erläutert Weiß, wie die nationalistischen Ideen der Vergangenheit heute wieder aufgegriffen und verbreitet werden. Von der konservativen Revolution noch vor der NS-Zeit bis zu heutigen Phänomenen wie Pegida, AfD und identitäre Bewegung. Mehr dazu von Stefan Maas.
Für viele kam sie überraschend. Die Wut, Bankenkrise, Griechenland und Flüchtlingskrise, plötzlich gingen Menschen auf die Straße. Der Tonfall bei öffentlichen Diskussionen wurde schrill, in sozialen Netzwerken oft sogar hasserfüllt. Noch überraschender war für viele Beobachter, wie schnell diese Wut in Kanäle gelenkt und organisiert wurde, sich sogar zu einer Partei verfestigte. Dabei schreibt Volker Weiß in seinem Buch »Die autoritäre Revolte«, waren die Strukturen längst vorhanden, um diese, Zitat, »Heimatlosen mit offenen Armen aufzunehmen«.
Eine erstaunliche Dynamik entfaltete sich und die bisher unbedeutende Szene, die sich um einige kleine Zeitschriften und Institutionen gesammelt hatte, fand eine wütende Basis.
Bereits zuvor habe die neue Rechte immer wieder Anlauf genommen, um in der Bundesrepublik Fuß zu fassen und ihre Themen in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zu verankern, schreibt Weiß. Doch ohne Erfolg. Dank zunehmender Europaskepsis, Globalisierung und verschiedener Krisen sei es ihren Protagonisten nun auch in Deutschland gelungen, aus den Kulissen auf die große Bühne zu treten. Als Redner bei Pegida oder bei der AfD. Und so ihre politische Agenda, die bereits seit Jahrzehnten in kleinen Zirkeln ausformuliert wurde, zu platzieren. Von metapolitischen Debatten zu konkretem politischen Einfluss.
Es geht zunächst darum, gesellschaftliche Zustände zu schaffen, wie sie vor den 60er Jahren in Deutschland verbreitet waren. Das heißt, wieder Lob der Kernfamilie, Aufwertung des Mannes, Vorstellung von Autorität, von Seniorität, ein anderes, ein ganz positives, bis hin ins mythische reichende Verhältnis zur Nation, zur Nationalgeschichte.
All das seien aber nur Zwischenschritte für die neue Rechte, führt der Autor aus.
Das Endziel, kann man tatsächlich sagen, ist ein autoritäres Präsidialsystem, das dann in sich ständestaatlich gegliedert ist.
Es ist nicht zuletzt dieser Aspekt, der zeigt, dass sich die neue Rechte in vielen Punkten nicht von der alten unterscheidet. Um die gemeinsamen Wurzeln zu belegen, widmet der Historiker Weiß, der sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der extremen Rechten beschäftigt, den Quellen dieser Ideologie viel Raum. Unter anderem begegnet der Leser den Werken von Arthur Möller-Vandenbroek, Oswald Spengler und Ernst Jünger. Sie gehörten in der Weimarer Republik ideologischen Strömungen an, die entschieden antiliberal, antidemokratisch und antiegalitär waren und als Wegbereiter für den Nationalsozialismus gelten. Ihre Vision war die konservative Revolution. Die neue Rechte strebt danach, die kulturelle Deutungshoheit von den liberalen 68ern zurückzuerobern. Dazu bedient sie sich strategisch geschickt der Ideen der konservativen Revolution und eben nicht der Nationalsozialisten. Der Weg zur kulturellen Hegemonie führe nicht über den Stammtisch, sondern den Hörsaal, sagt der Autor.
Die Konzeption der neuen Rechten war schon immer eine Elitenkonzeption. Das bedeutet, man wollte auf die angehende Führungsgeneration einwirken. Ganz konkret Leute aus der mittelständischen Wirtschaft, Leute, die eine akademische Karriere durchlaufen, in die vor allem Verwaltung, Staatsverwaltung dann gehen. Dafür hat man sich konzentriert auf die akademischen Verbindungen, Burschenschaften, Ähnliches. Und die dritte Gruppe, die man anvisiert, sind Offiziersanwärter der Bundeswehr.
Hat man diese Menschen erst einmal erreicht, so die Überzeugung, dann werden die neuen, alten Ideen auch langsam in den Rest der Gesellschaft einsickern. Und es wird möglich sein, einem großen, einenden Feind entgegenzutreten, dem Westen.
Es geht um die Abkopplung Deutschlands vom westlichen System. Es gilt eben ein Kampf gegen das, was als dekadent, als liberal oder sozialistisch empfunden wird. Das ist die große Leitlinie. Das sind alles Dinge, die kennen wir schon aus der deutschen Rechten seit dem Ersten Weltkrieg.
Allerdings ist, wie Weiß zeigt, der liberale Westen, verkörpert vor allem durch die USA, nicht der einzige Feind im Kulturkampf derjenigen, die sich selbst als konservativ bezeichnen. Auf der anderen Seite nämlich steht der Islam. Hier aber sei wichtig zu differenzieren, erklärt der Autor.
Diejenigen, die über mehr verfügen als nur über Ressentiments, die sind durchaus in der Lage, dem Islam ihren Respekt zu zollen, weil er selber als eine antiwestliche Kraft gesehen wird, die sich im Kampf gegen die Dekadenz des westlichen Liberalismus befindet.
Und so stellt sich bei genauerer Analyse schnell heraus,
dass die Abneigung meist weniger dem Islam, sondern in erster Linie der ethnischen Bedrohung durch Einwanderung gilt, die mit den Begriffen Austausch und Umvolkung gefasst werden soll.
Dieses Bedrohungsszenario instrumentalisiert auch die Alternative für Deutschland für ihre Zwecke. Die Partei wird, davon ist Weiß überzeugt, auf lange Sicht eine Bewegung wie Pegida absorbieren, weil es nicht möglich sein wird, die für die Demonstrationen notwendige Energie aufrechtzuerhalten. Der AfD sei dabei gelungen, was rechten Parteien zuvor, zumindest in Deutschland, nicht langfristig gelungen sei, konstatiert Weiß, eine gewisse Breitenwirkung zu entfalten und neue Wählerschichten für rechte Politik zu erschließen. Nun werde es möglich, diese Politik in den Parlamenten auch umzusetzen. Dass allerdings nicht alle im neurechten Spektrum den Einzug der AfD in die Parlamente positiv bewerten, auch das zeigt der Historiker. Zu groß ist bei manchen Akteuren die Sorge, dass die Partei lediglich den Frustrierten ein Ventil bieten, durch ihre Verfasstheit als Partei aber das System stabilisieren könnte, das sie überwinden wollen. Volker Weiß begnügt sich in seinem Buch aber nicht allein mit der deutschen Perspektive. Intensiv beleuchtet er auch die Entwicklungen der neuen Rechten in Frankreich, Italien und den USA, erläutert Parallelen und Unterschiede. Ein großes Kapitel widmet er auch dem Thema Abendland, dessen Untergang die neue Rechte seit Jahrzehnten befürchtet und das doch, wie Weiß zeigt, eigentlich mehr Mythos ist als Realität. Und vor allem dann bemüht wird, wenn es um die Ausgrenzung des Fremden geht. Die autoritäre Revolte ist kein einfach zu lesendes Buch und keine Lektüre, die optimistisch stimmt. Es ist eine gründliche und detaillierte Bestandsaufnahme einer Ideologie, die mit der identitären Bewegung, mit Pegida und AfD Gesichter bekommen hat und deren Vertreter Deutschland zu einem anderen Land machen wollen.
Stefan Maas war das über die autoritäre Revolution, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes von Volker Weiß. Bei Klett-Cotta verlegt, 304 Seiten stark, Preis 9,95 Euro. Jetzt haben wir mal eine echte Überraschung im Programm, zumindest inhaltlich. Der britische Naturwissenschaftler James Lovelock ist sicher vielen noch ein Begriff. Er war lange Zeit ein prominenter Teil der Ökologiebewegung. Mitte der 70er Jahre formulierte er die Gaia-Hypothese, benannt nach Gaia, der großen Mutter der griechischen Mythologie. Und Gaia ist in dieser Sicht, grob zusammengefasst, Mutter Erde mitsamt ihrer Biosphäre. Ein Lebewesen, ein Organismus. Eine anschlussfähige Theorie für radikale Umweltschützer, für die Mainstream-Wissenschaft eher esoterische Spekulation. Jetzt, mit 100 Jahren, hat James Lovelock nachgelegt. Aber sein neues Buch wird viele seiner Fans überraschen, wahrscheinlich eher schockieren. In Novozän ruft Lovelock erstens ein neues Erdzeitalter aus und erhält zweitens ein Plädoyer für die Atomkraft. Günther Keintelsdorfer mit den Einzelheiten.
Think big. Das war schon immer James Lovelocks Maxime. Der alte Herr scheint auch im 101. Lebensjahr entschlossen, sie weiter zu verfolgen. 2 bis 3 Jahrhunderte nach dem Anbruch des Anthropozäns treten wir Lovelocks Meinung nach in eine neue Epoche ein, das Novozän. Davor müsse einem nicht bange sein, beruhigt der Forscher, denn die Zukunft werde sich großartig gestalten. Menschengemachte Intelligenzen, Lovelock nennt sie Cyborgs, werden demnach die Herrschaft über die Erde antreten. Die neuen Herrscher der Welt werden die ökologischen Probleme, die uns heute noch in Atem halten, Kraft ihrer geistigen Superkräfte sozusagen mit links lösen, meint Lovelock.
Wir müssen nicht annehmen, dass das neue künstliche Leben, das im Novozän entsteht, automatisch so grausam, todbringend und aggressiv sein wird, wie wir es sind. Es kann sein, dass das Novozän eines der friedvollsten Zeitalter der Erdgeschichte wird. Aber wir Menschen werden die Erde zum ersten Mal mit anderen Wesen teilen, die intelligenter sind als wir.
Diese künstlichen Intelligenzen werden Gaia in ein neues Zeitalter transformieren, prophezeit James Lovelock. In den künstlichen Hyperintelligenzen werde sich der Kosmos, mehr noch als in Gestalt des Menschen, selbst erkennen.
Das Revolutionäre an diesem Moment ist, dass die Versteher der Zukunft keine Menschen sein werden, sondern Cyborgs, wie ich beschlossen habe, sie zu nennen, die sich aus den Systemen künstlicher Intelligenz, die wir bereits entwickelt haben, selbst entwerfen und erschaffen werden. Diese Wesen werden bald 1000 und schließlich millionenmal intelligenter sein als wir. Ihre Logik wird im Gegensatz zu unserer multidimensional sein.
Vorbei die Zeiten, da James Lovelock als wortgewaltiger Ökomaner vor den Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Wenn der Mensch weiterhin fossile Brennstoffe verheize und die kostbaren Regenwälder abholze, orakelte der Gaia-Propagandist noch 2008, hätte die Sahara schon 2040 Berlin erreicht und Krokodile würden die Arktis unsicher machen. Von solchen Albtraumvisionen ist im neuen Buch keine Rede mehr.
Wir müssen uns von der politisch und psychologisch aufgeladenen Vorstellung verabschieden, dass das Anthropozän ein großes Verbrechen gegen die Natur ist. Die Wahrheit ist, dass das Anthropozän eine Folge des Lebens auf der Erde ist. Es ist ein Produkt der Evolution, ein Ausdruck der Natur.
Um Gaia zu schützen und das Weltklima lebensfreundlich zu halten, zumindest so lange, bis die künstlichen Superintelligenzen die Macht auf unserem Planeten übernehmen werden, so lange kämen wir um den Einsatz von Atomenergie nicht herum, postuliert Lovelock.
Wir müssen dazu übergehen, zeitweise Kernkraft einzusetzen, bis es uns entweder gelingt, Solarenergie effizient zu gewinnen oder herauszufinden, wie wir den nahezu unbegrenzten Vorrat der Kernfusionsenergie nutzen können.
Ein Ja zur Kernkraft und zur Kernfusion. Damit wird Lovelock so manchen Mutter Gaia-Gläubigen schocken. Aber um die Erwartungen seiner Mitwelt hat sich der Querdenker noch nie gekümmert. Den menschengemachten Klimawandel hält Lovelock übrigens für gar nicht so dramatisch. Mit den paar Plusgraden mehr würden die Selbstheilungskräfte von Mutter Gaia schon irgendwie fertig werden, zeigt er sich überzeugt. Was Lovelock mehr beunruhigt?
Dass die Sonne, auch wenn sie im Moment stabil ist, langsam, aber stetig immer mehr Hitze abgeben wird.
Lovelock denkt da in größeren Zeiträumen, in Jahrmillionen, um es genauer zu sagen. Denn eines steht auch für die orthodoxe Naturwissenschaft fest. In spätestens 100 Millionen Jahren wird die Sonne so heiß werden, dass alles Leben auf der Erde erlöschen muss. Die Hyperintelligenzen, die uns dann als planetare Machthaber nachgefolgt sein werden, spekuliert James Lovelock, werden die solaren Bedrohungen allerdings mit kühnen Geoengineering-Aktivitäten in Schach halten können.
Zu solchen Projekten wird das elektronische Leben mühelos in der Lage sein. Cyborgs werden vielleicht zu hitzereflektierenden Spiegeln im All tendieren, oder sie könnten organische oder Cyborg-Materialien nutzen, die Sonnenlicht absorbieren.
James Lovelocks Buch spekulativ zu nennen, wäre eine krasse Untertreibung. Der Band liest sich wie ein techno-esoterisches Manifest, eine Mischung aus naturwissenschaftlichen Reflexionen und Science-Fiction-artigen Visionen, wobei man nie ganz sicher sein kann, ob nicht doch etwas dran sein könnte an Lovelocks Cyborg-Fantasien. Aber das scheint avancierte Wissenschaft spätestens seit der Entdeckung der Quantenphysik so an sich zu haben. Die Grenzen zwischen Genialität und Wahnwitz sind fließend.
Günther Keindelsdorfer über Streitbares Neues von James Lovelock. Novozän, das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz. Aus dem Englischen von Annabel Zettel, bei CH Beck erschienen, 160 Seiten, Preis 18 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag heißt es bei Andruck: Dekolonisiert euch, das Schwerpunktthema beim Deutschlandfunk in diesem Jahr. Wir haben einige spannende Titel für Sie zusammengestellt, zum Beispiel Der lange Abschied von der weißen Dominanz von Charlotte Wiedemann oder Afrika sichtbar machen von Ngugi Wa Thiong'o. Mein Name ist Katrin Stürvesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.